ich möchte heute Abend, und da freue ich mich wirklich sehr drauf, dieses Thema Becoming, Sein im Werden weiter vertiefen. Weiter vertiefen deshalb, weil wir, oder die, die das letzte Mal, letztes Jahr kamen, eigentlich schon uns mit diesem Thema auch letztes Jahr befassten. Die, die schon öfters hier waren, die wissen, dass ich ja so einen Vortragszyklus jeweils mache, durchs Jahr. Und der Idee dieser Vorträge und dieser Abende ist es, immer wieder einen neuen so Impuls für die eigene Praxis zu bekommen. Es ist für mich ein Impuls, diese vorzubereiten und vielleicht für euch ein Impuls, ab und zu hierher zu kommen oder euch dann die Aufnahmen auf dem auf der Website euch runterzuladen und irgendwo zu hören, wo es vielleicht mehr Platz hat und so. Wir hatten letztes Jahr das Thema Erleuchtungsmomente im Alltag. Also wir haben über 8 Abende miteinander untersucht und überlegt, was könnten solche Erleuchtungsmomente im Alltag ausmachen. Wie kommen wir zu solchen erleuchteten oder heilsamen, wirklich in sich stimmigen Momenten. Das war so das Thema vom letzten Jahr. Und am letzten Vortragsabend habe ich eigentlich schon mit diesem Symbol und diesem Schriftzug aufgehört. Die, die da waren, zwar im letzten November, die mögen sich da vielleicht daran erinnern. Und insofern machen wir eigentlich heute da weiter, wo ich letztes Jahr im November aufgehört habe. Und ich möchte, heute Abend wäre so mein Ziel, dieses Motto oder dieses Logo auch und dieses Sein im Werden zu erläutern. Das ist so das eine Ziel heute Abend. Also wirklich, wie komme ich zu dem, zu diesem Schriftzug, zu diesem Inhalt, das ist das eine. Und das andere ist auch so einen Ausblick zu machen, was könnte denn dieses Thema alles umfassen, wo könnten wir darauf zu sprechen kommen. Und ihr werdet vielleicht merken, speziell die, die vielleicht schon etwas auch in buddhistischer Lehre oder mit buddhistischer Lehre vertraut sind, dass so dieses Motto oder dieser Satz eigentlich nicht in einem Jahr, auch nicht in 8 Abenden zu erledigen ist, sondern ich könnte mir gut vorstellen, dass es dann nächstes und so Jahr auch noch weitergeht. Also es ist so ein wenig ein, wie soll ich sagen, Masterplan. Ist jetzt schön mit Novartis und so, die ihre Masterpläne umsetzen oder andere Bauvorhaben. Es ist so ein Masterplan, etwas, um sich so strukturiert und irgendwie geordnet mit diesen Themen zu befassen. Und darum geht es auch ein wenig, so eine Struktur zu finden und eine Orientierung für die eigene Praxis, aber auch, um sich tiefer in das Thema einzulassen. Das wäre so auch mein Ziel. Und das hat mich auch dazu geführt, das jetzt so zu strukturieren, wie ich das heute Abend mache. Die, die noch nie bei mir an einem Achtsamkeitsabend waren, die werden vielleicht merken, dass ich ab und zu direkt über buddhistische Lehrinhalte spreche. Das wird vielleicht die einen stören, weil sie sagen, ja, was ist denn das für eine Veranstaltung hier? Das möchte ich gar nicht. Ich habe doch MBSR gemacht. Und deshalb vielleicht kurz, warum ich das tue. Und ich versuche es aber auch wirklich zu tun, nicht in so einem halb religiösen Sinne oder irgend sowas, sondern ich bin wirklich tief überzeugt für mich, dass diese buddhistische Psychologie, die man auch als Religion betreiben kann, aber eben auch einfach als Psychologie oder als Philosophie, uns sehr viele Hinweise und Möglichkeiten bietet, diese Praxis, die wir kennengelernt haben im MBSR-Kurs, bei mir oder bei jemand anderem, oder auch im kirchlichen Umfeld oder so, wirklich tiefer praktizieren zu können. Ich war letzte Woche, vielleicht als Klammerbemerkung, an einem wieder meiner Weiterbildung, die ich jetzt ja dann diesen Herbst abschließe. Und da war ein Vortrag unter anderem, ein toller Vortrag von einer Kollegin über Meister Eckhart und Buddhismus. Meister Eckhart, christlicher Mystiker, Dominikaner, Pater, hat auch unter anderem in Straßburg gelebt. Und klar, ein katholischer Mönch, ein katholischer Professor, ein Dominikaner. Und es war sehr interessant zu sehen, dass Aussagen teilweise sehr ähnlich sind. War aber auch interessant zu sehen, dass eben die Aussagen vielleicht ähnlich sind, aber der christliche Hintergrund nicht eine solche Praxisweg, wie der Buddhismus entwickelt hat. Und deshalb können wir auch ohne Buddhisten zu sein von diesem Fundus einfach profitieren. Und deshalb möchte ich auch darauf eingehen. Vielleicht das noch einfach als Klammer, die, die noch nie hier waren, wissen, um was es geht. So, aber jetzt zum Thema, da etwas mehr einsteigen. Wir haben uns in der letzten, also in der Meditation vorhin gefragt, oder ich habe euch die Frage und mir auch selber gestellt, warum bin ich hier? Und ich kann da einfach ein paar Sachen vielleicht vorlesen, die da aufgeschrieben wurden, ohne vielleicht jetzt gerade alle, aber ein paar doch. Zum Beispiel eine Karte: innere Unruhe, Gedankenmühle, Selbstreflexion, Auffrischung. Eine Karte war: inwiefern unterscheidet sich Meditation und Gebet voneinander praktisch? Oder geistige Nahrung? Oder Wellness für die Seele? Seelennähren, Gefährten finden, Bedürfnis nach Stille und Einkehr, Impuls zum Üben, mich spüren zum Kern finden, Streben nach Harmonie und von Geist und Körper, Gwunder, wertvolle Inputs und gelebte Achtsamkeit und so weiter. Also wir haben da eine ganze Palette von Wünschen, von Ideen, und ich hoffe wirklich, dass euer Gwunder und auch diese Fragen vielleicht nicht, die da anklingen, und diese Bedürfnisse vielleicht nicht voll heute Abend, aber zumindest an einem der folgenden Abende getroffen und auch erfüllt werden. Dass ihr zumindest das Gefühl dafür heute Abend bekommt, könnte es da um etwas gehen, was mich auch in der Zukunft und vielleicht die nächsten Abende interessiert. Der Ausgangspunkt vielleicht von buddhistischer Praxis, und auch das klingt hier in einzelnen dieser Karten an, ist ein Bedürfnis, etwas zu ändern. Klingt an, zum Beispiel im Wellness für die Seele oder Bedürfnis nach Stille und Einkehr. Also offensichtlich, wenn ich das jetzt nehme, ist da ein Gegensatz. Ich erlebe vielleicht häufig in meinem einen Tag nicht Stille und Einkehr, sondern vielleicht Hektik und viel zu tun und Pendenzen zu erledigen. Und ich möchte da wie einen Kontrapunkt erleben. Oder ich möchte streben nach Harmonie von Geist und Körper. Also ich erlebe mich vielleicht nicht immer harmonisch, sondern oft im Konflikt mit mir, vielleicht auch mit anderen. Vielleicht auch daraus resultierend unzufrieden. Ich suche nach einer Art Harmonie, die ich jetzt nicht habe oder nicht in dem Ausmaß habe, wie ich sie möchte. Das heißt, in vielen diesen Karten schwingt indirekt, oder wenn man es dann irgendwie leicht anders fragt oder zurückfragt, schwingt etwas an: ich möchte noch gerne etwas ändern, ich möchte mich ändern, ich möchte zu etwas finden, was ich noch nicht habe. Also da schwingt so von etwas, einer Art Diskrepanz mit: ich möchte noch ja etwas mit dazulernen, dazu erfahren. Und so diese Diskrepanz, da ist es, diese Diskrepanz hätte ich einfach mal darstellen zuerst als ein Spannungsfeld, als eine rote Fläche. Da ist etwas, was mich zu etwas hintreibt oder führt. Ihr seid zum Beispiel heute Abend, ihr hättet auch zu Hause sitzen können, gemütlich irgendwie, und euch nicht noch auf die Straße begeben, sondern irgendetwas hat euch und mich auch hierher gebracht. Also ich möchte etwas erfahren, ich möchte etwas lernen, ich möchte vielleicht mich ein Stück weiterentwickeln. Und so dieser innere Antrieb, der da ist: ich möchte eigentlich noch etwas anders haben, als es ist, auch wenn es gar nicht so dramatisch ist, aber ich möchte gerne auch etwas anderes haben. Das wird im Buddhismus, in der buddhistischen Lehre, als Leid bezeichnet. Leid tönt für uns, das ist ein Riesenwort, als Todesfall und schwere Krankheit und schwerer Verlust. Denken wir, und ich dachte auch noch vor 5-6 Jahren, als das Thema Leid kam in Kurs, aber ich leide ja gar nicht. Also ich leide auch wirklich nicht, mir geht es einigermaßen gut. Ich bin in einem guten Umfeld, ich habe einen guten Job, eine gute Familie. Leiden in dem Sinne, nein, leiden tue ich nicht. In dem schweren Sinne. Aber wenn ich jetzt in mich hineinschaue, war ich heute, oder wart ihr, könnt ihr euch das auch gleich fragen, war ich heute vom Aufstehen bis hier Abend, bis heute Abend, wo ich jetzt hier sitze, war ich durchgehend im Lot mit mir. Hatte ich keine innere Spannung, keine Widerstände, heute Morgen arbeiten zu gehen oder irgendwas zu tun, was ich eben musste. Rechnungen ausfüllen, einkaufen gehen. Spürte ich heute in meinem Tag irgendwelche Widerstände? Seien sie auch nur ganz fein oder ein Unwille oder eine Abneigung. Und vermutlich, also ich kann es für mich bejahen, ja, das gab es. Ich hatte solche Momente, wo ich merke, da hätte ich es eigentlich gerne anders, als es gerade ist. Das heißt, ich war nicht im Fluss mit dem, was jetzt gerade ist. Und dieses so im Widerstand sein, es ist so, als würde man die Hand aus dem Fenster halten, so ein Luftwiderstand oder so ein inneres leichtes Zögern, ein eher weggehen, ah, ich möchte das. In der Kantine, dieses Essen schmeckt mir nicht, diese Tasse, ich hätte gern lieber statt die gelbe, die rote. Was ziehe ich heute Morgen eigentlich an? Nein, das passt mir jetzt nicht. Ich nehme lieber dieses Kleid. Das sind ganz feine Sachen. Und ich merke, wir reagieren, oder ich reagiere, und wir wohl alle, so auf kleine Widerstände, die einfach da sind. Und diese kleinen Widerstände, all das, ist das, was man in der buddhistischen Psychologie mit Leid bezeichnet. Das ist eine Diskrepanz, etwas leicht anders haben wollen. Das ist Leid. Und wenn wir Leid so verstehen, dann glaube ich, und bei mir ist es zumindest so, dass wir alle in einem gewissen Ausmaß mehr oder weniger stark leidend sind. Und diese erste Erkenntnis, dass wenn wir wirklich ganz ehrlich in uns hineinschauen, und schauen, was uns bewegt, irgendetwas zu tun, dann ist das häufig ein Aspekt, wir hätten es gerne leicht anders. Und diese Erkenntnis, das genau bei sich selber beobachten, und vielleicht auch bei anderen, aber mal primär bei sich selber, das wäre die Erkenntnis der sogenannten ersten edlen Wahrheit. Es gibt Leiden. Und auch ich leide. Das ist die erste von sogenannten bekannten vier edlen Wahrheiten, die Buddha in seiner allerersten Lehrrede nach seiner Erleuchtung gelehrt hat. Es war seine erste Erkenntnis, es ist völlig banal. Wir können es vergleichen, eigentlich wie, ich bin erkältet. Mit ich etwas gehen. Das Timing. Damit ich etwas machen kann gegen eine Erkältung, muss ich merken, ich bin erkältet. Ich muss wie eine Diagnose stellen oder ich habe Fieber oder irgendwas, was nicht funktioniert. Ich muss erkennen, ah, da ist was. Und wenn ich es erkenne, erst dann kann ich was dafür zum Ende machen. Die erste Erkenntnis ist, und das muss man sich wirklich klar werden, sich selber auch, in dem vorhin geschilderten Art und Weise bin ich leidend. Und damit sind wir auch alle schön hier vereint, ist wahrscheinlich bei allen so, die hier da sind. Da sind wir uns alle sehr ähnlich. Und das fällt mir auch immer wieder sehr auf in den Vorgesprächen zu den Achtsamkeitskursen, den MBSR-Kursen, kommen ganz viele ganz ähnliche Themen, werden da angesprochen. Sind wir alle ganz sehr ähnlich. Und das ist eben Leiden. Und wenn wir jetzt noch etwas genauer hinschauen, dann können wir feststellen, nicht bei allem, aber bei einigen von dieser inneren Unruhe oder diesem Streben, dass das so zirkulär abläuft. Es gibt, kennt ihr wahrscheinlich bei euch allen, ihr habt wahrscheinlich auch, so wie ich auch, so Verhaltensmuster, da merke ich, da falle ich immer wieder rein. Am besten merkt man das in einer engen Beziehung so zur Partnerin oder Partnern oder Kindern. Die machen, sagen irgendwas und dann lege ich mich auf. Ich bin nicht einverstanden. Oder im Geschäft. Eine Arbeitskollegin. Oder dass wir, ich sage jetzt einfach was, ist bei mir häufig Freitagabend so, ich will eigentlich rechtzeitig ins Bett und ich bleibe hängen bis irgendwie 1 Uhr morgens. Weil ich noch dann das lesen möchte, jetzt habe ich ja endlich frei und morgen muss ich nicht arbeiten. Und dann weiß ich genau, wenn ich jetzt um 1 Uhr ins Bett gehe, kann ich ja am nächsten Morgen erst dann und dann aufstehen, dann kann ich ja das und das wieder nicht machen. Am nächsten Morgen rege ich mich auf, warum war es wieder 1 Uhr abends. Und das ist banales, banaler Zirkel und den kennen wir alle an uns. Dass wir, wie kommen wir in Stress, wie regen wir uns auf, wie kommen wir ins Widerstand. Und wenn wir mal hier hinschauen, sind das so, ist ähnlich, als würden wir immer wieder im gleichen Tretrad, im gleichen Hamsterrad vor uns herlaufen. Das sind so innere Muster, die stattfinden. Die auch ganz viel, oder sind auch nur Denkweisen, wie ich mich selber vielleicht kritisiere, wie ich andere kritisiere, wie ich mich vielleicht in gewissen Situationen abwerte oder überwerte, in Überheblichkeit bewege und so weiter. Jeder hat so seine eigenen Muster und Räder, in denen wir uns bewegen. Und die große Frage, die jetzt vor 2500 Jahren diesen Buddha aufschreckte, war, weil die große, ja, die ihn eigentlich losschickte auf die Piste, ist, wie kann ich aus dem, was wir als Leid bezeichnen würden, gibt es da drauf Antworten, gibt es Lösungen? In den Lehrreden selber wird da von sogenannten drei himmlischen Boden gesprochen. Der erste dieser Boden war ein Leichenzug, den er beobachtet hat. Da ist er dem Tod begegnet. Also wir alle sind sterblich. Wir merken das immer mal wieder. Vielleicht wenn ein naher Verwandter stirbt, aber irgendwie so. Ja, also jeder Tag ist endlich, unser Leben ist endlich. Diese Frage, was heißt das für mein Leben? Was macht das mit mir? Das war so der erste himmlische Bote. Da gab es noch eine kranke Frau. Eine ganz alte Person. Und der vierte Bote, das war dann eine Art Mönch oder ein Suchender, wie es damals in Indien viele und heute noch viele gibt, die da durch die Straßen ziehen in relativ abgerissenen Kleidern oder ohne Kleider und auf der Suche nach der Wahrheit sind. Und er selber stellte sich die Frage, was ist Antwort auf Leiden, auf dieses permanente Leid, das anwesende Unzufriedenheit. Selbst wenn ich ja glücklich bin und ich habe Ferien oder das Wochenende ist wunderbar oder der schöne Frühlingstag und ich sitze in der Sonne und denke, ah, jetzt würde ich gerne noch länger sitzen, jetzt muss ich wieder ins Büro oder das Wochenende wunderbar. Wäre doch noch nicht Montag und ging es noch etwas länger. Das heißt auch das, was wir als sehr angenehm erleben, vielleicht auch unser Leben, unsere Beziehungen, wissen wir genau, eigentlich sind sie auch in sich bedroht, weil sie zu Ende gehen. Wir machen ganz viel dafür, dass es nicht zu Ende geht. Und all das hält uns auf Trab. Und die Frage, die eben da gestellt wird, und um die geht es eigentlich auch im MBSR, in dem MBSR-Kurs, heißt ja Mindfulness-Based Stress Reduction. Wie kann ich auf gut Deutsch Stress durch Achtsamkeit reduzieren? Und hier wird die Frage erweitert, wie kann ich grundsätzlich Leid reduzieren und vielleicht sogar aus der Welt schaffen. Und vielleicht noch als ergänzend die Frage, und das ist die mich auch immer wieder, oder mich eigentlich wirklich zutiefst beschäftigt, wie geht das in einem normalen Alltag, wie wir ihn alle haben, mit all unseren Aufgaben von Familie, von unsere Kindersorgen, um unsere vielleicht kranken Eltern, um uns selber, um unsere Berufskollegen, um unsere Wohnungen, unser Haus, was man renovieren muss und so weiter. Also wie kriegt man das alles zusammen und schließt sich das aus? Das ist so für die Kernfrage, die mich eigentlich beschäftigt. Und wie geht das, wie können wir das und wie kann ich das zusammenbringen? Und ich bin da auf die Idee gekommen, basierend auf der Frage, weitere Fragen zu stellen. Weil was ist der Vorteil von einer Frage? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch eine Frage gestellt wird oder ihr euch selber eine Frage stellt, sie macht mich zumindest in irgendeiner gewissen Art und Weise so wach, sie weckt so auf. Ja? Wann kommst du? Nur schon die banale Frage, ja, da muss ich eine Antwort geben. Fragt mich jemand oder vielleicht fragt uns jemand, wie geht's dir? Fordert uns irgendwie heraus, ich muss eine Antwort geben. Vielleicht gebe ich auch keine, aber ich spüre mir so, da ist etwas und ich möchte, dass eine Antwort verlangt. Und wenn ich mir so innerlich Frage stelle, dann wäre das eine Möglichkeit, die Aufmerksamkeit zu richten. Und ich habe mir drei Fragen überlegt, denen entlang wir dann eigentlich das ganze Jahr gestalten können und denen entlang auch nach meinem Dafürhalten praktisch diese ganze buddhistische Lehre ausgefaltet werden kann. Anhand von drei Fragen, basierend von der Kernfrage. Das ist die Kernfrage. Wie schaffe ich das? Wie geht das? Diese Auflösung von Leid. Und Samsara ist der buddhistische Ausdruck dafür. Dieses so ein Hamsterlebensrad. Wie geht das? Und ich möchte euch diese drei Fragen einmal vorstellen. Die erste Frage, die ist, bin ich gewahr oder bin ich achtsam? Und das ging es eigentlich auch im MBSR-Kurs. Heißt ja achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Und da ist die Aussage von diesem Lehrer Buddha ganz klar, er sagt Ekayana, es gibt nur einen Weg, der hilft, hier mit dem gut umzugehen. Ohne Achtsamkeit oder in einem breiteren Umfeld, ich werde das in den späteren Abenden noch erläutern, wo ich den Unterschied sehe. Nur wenn es mir gelingt, so eine Präsenz und Achtsamkeit in mir zu schulen, die wir grundsätzlich alle haben, aber die wir eben vertiefen und ausbauen können, nur wenn mir das wie die Grundbedingung, nur dann ist es mir in der Lage zu erkennen, dass ich leide und die Auswege zu sehen. Also das ist eine Grundfertigkeit. Ich kann kein Loch schaufeln ohne irgendein Instrument, vielleicht noch mit den Händen, aber es ist sehr beschwerlich. Ich brauche was. Und das ist die Achtsamkeit, das Gewahrsein. Und deshalb eine erste Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, bin ich jetzt gerade gewahr? Oder bin ich irgendwie Gedanken verloren, bin ich präsent? Also das ist die erste Frage. Und darunter können wir auch ganz viele weitere Fragen uns stellen, die uns helfen, dann eben dieses Gewahrsein auch in uns zu schulen. Das wäre also die erste Frage. Die zweite Frage dann, wenn ich gewahr bin, wie ist es? Was nehme ich eigentlich wahr? Ich könnte zum Beispiel wahrnehmen, da ist eine Art Hamsterrad, da gibt es offensichtlich Muster, nach denen ich funktioniere, da gibt es feste Meinungen, die ich habe, von denen ich werturteile, von denen ich nicht abweiche, die dann das und das zur Folge haben. Also ich, wie es ist, heißt, wenn ich jetzt aufmerksam oder gewahr bin und gesammelt und ich mit diesen Fähigkeiten versuche, wahrzunehmen, mich, aber auch meine Umgebung, meine Wirklichkeit, wenn ich wirklich gewahr bin, dann erkenne ich Dinge in dieser Wirklichkeit oder Zusammenhänge. Und wenn ich das erkenne, dann wäre die dritte Frage, was wäre jetzt im Erkennen drum, was ich da sehe, was wäre ein sinnvolles Tun? Und tun wäre nicht nur, oder was ist heilsam, wäre, was ist heilsam zu denken, zu sagen, zu tun im Sinn von Handeln oder auch nicht tun. Diese drei Fragen führen mich da ein Stück weiter. Mit den drei Fragen spanne ich so wie ein Feld, so ein Bewusstseinsraum, wir könnten sagen. Ich spanne so wie eine entlang bin ich gewahr, dann wie ist es und was ist jetzt in der Situation heilsam, was wäre jetzt das Gescheiteste, was man tun könnte. Und eine Frage, die uns dabei helfen könnte, wenn wir jetzt im christlichen Zuhause sind, was würde Jesus tun? wenn ich jetzt Jesus wäre, in diesem Gespräch, in dieser Sitzung, oder ich wäre Buddha, oder ich wäre Maria, oder ich wäre Franziskus, oder irgend, was würde diese Person, wenn ich diese Person wäre, was würde ich tun? In einem Verhandlung mit einem Partner, also mit einem Geschäftspartner, mit meiner Tochter, mit meinem Sohn, mit meinem Nachbarn. Unter dieser Optik, das wäre das, was ist heilsam. Und wenn ich gewahr bin, wahrnehme, wie es ist, und dann aus dem heraus handle, spanne ich wie so ein Feld, das diese rote Ebene wandelt. Es bringt so eine Änderung rein. Es ist nicht mehr nur so das Leiden und Ziehen, und ich bin dem auch nicht mehr so unbewusst ausgeliefert, sondern ich bringe in dieses Ganze wie Bewusstsein rein. Entlang dieser drei Fragen, die helfen das wie so aufzuspannen, so ein Feld von Gewahrsein. Drunter, wir sehen das, auch wenn wir teilweise sehr gewahr sind, sehr achtsam sind, wird es uns dennoch immer wieder passieren, dass wir in unsere Räder reinkommen, in unsere Hamsterräder. Muss nur meine Frau den richtigen Satz sagen, oder ich für sie, und sie ist auf 180 und ich auch. Und das kennt ihr vielleicht bei euch auch. Muss euch nur jemand auf der Straße den Weg abschneiden mit dem Auto oder euch im Fahrrad und euch noch so machen und so. Und ich weiß nicht, wer da noch vollständig entspannt ist in aller Regel. Kommt vielleicht auch die Tagesform an. Aber je nachdem, was wir erleben und wer was zu uns sagt, reagieren wir vielleicht nicht mehr ganz so schnell, aber wir kommen trotzdem noch in aller Regel in unseren Raster. Es gibt dann aber eine weitere Vertiefung, und um die geht es schlussendlich dann, dass bei einer noch weiteren Vertiefung dieses Hamsterrad verschwindet. Verschwinden heißt nicht, dass etwas nicht mehr da ist, was mal da war, sondern dass in einer tieferen Erkenntnis von wie es ist, und um das geht es auch hier, einer tiefen Erkenntnis von wie es ist, können wir bemerken, und da gibt es auch Anleitungen, wie man das machen könnte, dass dieses Hamsterrad eigentlich nur in unserem Geist präsent ist. Nur, es ist aber in unserem Geist. Es macht uns handeln. Aber wenn wir genau hinschauen, merken, es ist eigentlich illusionär. Es ist wie eine Fata Morgana, die verdampft, wenn da noch mehr Achtsamkeit und Gewahrsein reinkommt. Und dann löst es sich auf, und es gibt eine Vertiefung hier in diesem roten Punkt, so, also in diesem weißen Punkt, als würde dieses Leidvolle hier, oder dieses so Ziehende, dieses, wo wir dem hier unbewusst ausgeliefert sind, wie plötzlich durchstoßen. Und wir kommen so in einen Moment von vollständiger Gelöstheit und Präsenz, und das haben wir auch alle irgendwann schon erlebt, so Momente, das waren eben diese Erleuchtungsmomente im Jahreszyklus, im Vortragszyklus vom letzten Jahr. Da kommen so Momente, wo wir merken, da kann uns auch jemand jetzt den Weg abschneiden oder den Finger zeigen oder was und das sagen, und wir reagieren irgendwie völlig in einer gelösten Art und Weise drauf. Und wir sind auch noch nicht, wir wollen gar nichts mehr irgendwie ändern, sondern es ist so, wie es im Moment ist, ist es okay. Das wäre eine weitere Möglichkeit, dass es sein ist, das Feld, dieses Gewahrseinsfeld, das uns hilft, Dinge anders zu sehen und anders zu handeln und auch die Dinge noch tiefer anders zu sehen. Und was jetzt das Ziel eigentlich wäre, in diesem Jahr und überhaupt in meiner und ich denke in jeder solchen Praxis, wie wir es hier auch im MBSR machen, ist da immer mehr solche blauen Gewahrseinsfelder in unseren Alltag bringen. Also wenn die rote Fläche wäre so unseren unbewusst gelebten Alltag, wo wir eben uns nicht immer, wo wir nicht immer diese Wellness führen oder diese Harmonie wahrnehmen, wo wir uns stressen, wo wir in Konflikten sind mit uns oder anderen. So Punkte, so Felder, so Zentren wie vom Gewahrsein reinbringen, die mehr oder weniger groß und ausgedehnt sind und die im einen oder anderen Punkt dann wirklich auch dazu führen, dass sie wie durch diese so Realität, die uns sonst so umfasst, wie durchstoßen einfach in eine andere Seinsebene. Da das wäre eigentlich das, was wir ganz grundsätzlich, und das geht es in einer christlichen Praxis auch, es gibt in einer buddhistischen Praxis, in einer Praxis, solches Gewahrsein in unserem Alltag bringen, der ändert. Und wenn ich das jetzt so zusammenfasse und vielleicht auch, was wäre dieser Titel und wie komme ich jetzt zu Becoming und Sein im Werden und wie soll denn das jetzt weitergehen in dem Jahr, wie soll man jetzt da anhand von den drei Fragen und so weiter weiteres strukturieren, möchte ich an der nächsten Folie erläutern. Wir haben hier oben dieses Feld von Gewahrsein, symbolisiert durch diesen Kreis mit diesem weißen Moment. Und wir haben diese drei Fragen, die abgeleitet sind aus der Ursprungsfrage, aus einer der Kernfrage, die sind schon wieder wie Folgefragen. Wie kann ich oder was muss ich tun, wie muss ich mich verhalten, dass ich Leidhaftes in allen Schattierungen, auch ganz schwere Schicksalsschläge, anders erleben kann, anders mit dem umgehen kann. Weil, wie kann ich mich zum Beispiel darauf vorbereiten, wenn ich einmal schwer erkranke und auch sterben werde, und das werden wir alle, nicht zu verhindern, wie bereite ich mich gescheit auf das vor oder auf sonst eine schwierige Situation? Wie mache ich das? Dass ich dann, nicht dann, massiv leide. Und die erste Frage, die hier, die ich gewahr, wenn wir das eben sind, das werden wir nicht immer sein, aber wenn wir es sind, dann machen wir Erfahrungen. Dann sind wir nicht unbewusst, sondern wir nehmen bewusst wahr, da ist wirklich ein wunderbarer Frühlingstag und die Blumen blühen und die Vögel zwitschern und es wird dunkel und ich spüre die Kühle und ich bin mir bewusst, was mein Partner gesagt hat und ich bin mir bewusst, was ich heute getan habe. Ich bin wirklich präsent. Wenn ich das bin, dann mache ich bewusste Erfahrungen und dann komme ich wie automatisch zu dieser zweiten Frage, wie ist es, und ich finde darauf Antworten. Und die erste Antwort, die man da finden kann, mit ganz viel Unterschattierungen, ist, dass alles, ich weiß gar nicht, Susan, schreibt man das groß oder klein? Eben, hab's mir gedacht. Gut, also korrigiere ich das nächste Mal. Dass alles bedingt, entsteht und vergeht. Das ist eine der ersten ganz wesentlichen Erkenntnisse, die wir auch am weiteren Abend dann vertieft angehen werden. Das geht mehr darum, so ein erstes Gespür dafür zu bekommen, wie es ist, alles was ist, wir selber, dieser Raum, dieses Haus, dieser Tag, unsere Gedanken jetzt, meine Worte hier, in 3 Stunden ist dieser Raum leer und meine Worte sind weg und ihr seid zu Hause und es ist alles, was jetzt gerade ist, zu Ende. Und jetzt, was ich jetzt gesagt habe, ist jetzt schon gerade zu Ende. Es ändert sich permanent. Und das, was ich sage, das hat Bedingungen, weil ich habe schon mal irgendwo gehört und darüber nachgedacht und ihr seid hier, weil es auch Bedingungen hat. Also die ganze Situation, die wir hier haben, inklusive uns selber, ist zutiefst bedingt. Es ist nicht unbedingt. Hat alles Bedingungen, die sich endlos weiter folgen. Und wenn wir selber erfahren wollen, woher kommt unser Leid, auch unser Glück, unser Glück ist auch bedingt, auch das, was wir als sehr angenehm erleben. Wenn wir das erforschen, und dafür müssen wir eben gewahr und achtsam sein, dann ist etwas, was wir erfahren können, das versteht man mal sehr schnell intellektuell, ist ja auch sehr banal eigentlich, aber wenn wir genau gewahr sind, dann erfahren wir das zutiefst. Und dann kommt der weitere Ausfluss darauf, nämlich die Antwort, was ist dann heilsam, weil es bedingt und ist und vergeht und Bedingungen hat, können wir an diesen Bedingungen arbeiten. Weil es bedingt ist, kann man es ändern. Wenn es nicht bedingt wäre und einfach ohne Bedingungen da ist, unser Glück, unsere Zufriedenheit, wenn es einfach keinen Grund dafür gäbe und einfach aus sich selber ist, könnte man es nicht ändern. Wir können nur das ändern, was Bedingungen hat. Und weil es eben bedingt ist, ist es änderbar. Und es liegt an uns, diese Bedingungen, an denen zu arbeiten und zu erforschen, was ist denn nun wirklich im tiefsten eben heilsam für mich und andere. Es ist gar nicht immer so einfach zu beantworten, diese Frage. Und deshalb die Frage, was ist heilsam jetzt und morgen und im nächsten Gespräch und am Wochenende und so weiter. Beim Einkaufen, beim Autofahren, was ist da heilsam? Möglichst schnell fahren, das und das kaufen. Also wir merken, wir können da ganz viele Unterfragen stellen, was ist eigentlich heilsam? Ist es heilsam am Freitagabend bis 1 Uhr oder nicht? Es gibt verschiedene Antworten, je nachdem, man legt dann für sich selber herausfinden, aber was ist heilsam? Und da kommen wir, wenn wir nicht selber an diesen Bedingungen, die machen zum Teil andere, aber wie wir auf das reagieren, ist wieder an uns. Wir können darauf Einfluss nehmen, das ist gemeint mit Tun oder eben Coming. Es ist ein Werden. Wir können diese Bedingungen schaffen. Das wäre der Werdensaspekt. Wenn ich wieder ausgehe von der, es gibt noch eine zweite Linie. Wir haben jetzt eigentlich eine erste Linie, nämlich das Bedingte hier. Auf das ist, wie sind wir gekommen. In einer zweiten Linie, wenn wir weiter fragen, werden wir sehen, weil es bedingt ist und aufgrund von Bedingungen immer wieder entsteht, ist es im tiefsten eben substanzlos, es ist nicht fest und unveränderlich, sondern es ist im tiefsten das, was in der buddhistischen Lehre als leer gemeint wird. Und wenn man noch tiefer schaut, ist es, weil es leer ist, auch in sich schon heil. Das ist jetzt, sage ich jetzt hier einfach mal so, das werden wir am nächsten Abenden dann noch miteinander auch anschauen. Wenn es so ist, und das eigentlich im tiefsten leer ist und eigentlich schon in sich heil, muss ich eigentlich gar nichts tun. Es ist ja in sich schon perfekt. Und das wäre dann, wir müssen es einfach so lassen, wie es ist. Und das wäre das Be. Und in diesem englischen Wort von Becoming kommt das schön zusammen. Wir müssen es sein lassen eigentlich. Das wäre das Be. Und Coming ist Werden. Wir müssen dafür etwas tun. Und zusammen, im Becoming heißt im Englischen, das ist eigentlich ein philosophischer Ausdruck, heißt so wie Panterei im Fluss sein. Und deshalb eigentlich geht es darum, in einer spirituellen Praxis, egal eigentlich welcher Art, so zu einem guten Verhältnis zu kommen, jeder für sich, zwischen Tun, etwas an mir arbeiten, an einer Situation arbeiten, eine andere Sichtweise, Achtsamkeitsvertiefen, Sammlung vertiefen, also etwas verbessern wollen, etwas tun, etwas heilsame Bedingungen schaffen und das andere ist einfach so wie es ist, ist schon perfekt. Eigentlich müsste ich gar nichts tun. Ich sehe es einfach nicht. Und so diese beiden Sichtweisen, die ergänzen sich. Es ist immer ein Hin und Her. Und deshalb wäre das auch dieses Sein im Werden. Wir sind in einem Alltag, wir müssen uns permanent entscheiden. Wir müssen uns überlegen, was wir am Samstag einkaufen und wohin wir in die Ferien fahren und was wir unserem Kind sagen, wenn es mit irgendwelchen Sorgen kommt oder unserem Partner und dem Geschäft müssen wir Entscheide fällen. Wir sind in einem bedingten System und können es dem gar nicht entziehen. Also müssen wir heilsam werden und dennoch auch immer wieder in diese Momente kommen von einfachem, so wie es ist, in diesem Verständnis ist es eigentlich schon perfekt. Und deshalb ist das hier oben auch so eine Tänzerin oder ein Tänzer. Es ist ein Tanz zwischen Tun und Lassen. Und je nachdem, wie wir veranlagt sind, vielleicht fällt uns Lassen gar nicht so schwer, weil wir eher so etwas träge veranlagt sind und faul. Vielleicht sind wir aber schon sehr ehrgeizig und eher so die immer was unternehmen müssen. Dann müssen wir eher das Be in uns stärken, das Lassen. Oder nachdem auch eher das Dranbleiben und etwas verändern. Das ist ganz individuell und ändert sich vielleicht auch manchmal. Und wenn wir jetzt noch tiefer eigentlich dann schauen, dann können wir eigentlich etwas sagen. Der ein oder andere haben das vielleicht schon am Vortrag von mir gehört, der sagt, kommen wieder auf diese erste Lehrrede kurz zu sprechen, die Buddha nach seinem Erwachen gehalten hat, hat über die vier edlen Wahrheiten gesprochen. Die erste ist eben, es gibt Leiden. Es gibt die zweite, es gibt Ursachen vom Leiden. Es gibt, man kann das Leiden auflösen. Und die vierte ist, es gibt einen Weg, das aufzulösen. Was sind die vier ewigen Wahrheiten? Das heißt, weil es bedingt ist, ist es auflösbar. Und der Weg, es aufzulösen, den hat er dann in seinem sogenannten achtfachen Pfad beschrieben. Und dieser achtfache Pfad, der kann auf drei Gebiete zusammengefasst werden. Nämlich den Meditationsaspekt, da sind drei Elemente drin, Sammlung, Achtsamkeit und rechtes Bemühen. Sind diese drei Elemente des achtfachen Pfades in der Meditation. Und das ist ja wieder, bin ich gewahr. Und das geht's. Ich möchte ganz gewahr sein in der Meditation. Also wir decken eigentlich damit dieser Frage, diesen Teil des achtfachen Pfades ab. Der Weisheitsaspekt ist zu erkennen, wie es wirklich ist, sich keinen Illusionen hinzugeben. Wie ist es wirklich im Tiefsten zu erforschen? Und das ist Weisheit und ist die rechte innere Ausrichtung. Das ist unter dem Weisheitsaspekt vom achtfachen Pfad. Und im Handeln ist es dann rechter Lebenserwert, Wert, rechte Rede und rechtes Tun im achtfachen Pfad. Das heißt, wir haben eigentlich mit diesen drei Fragen tangieren wir auch diesen achtfachen Pfad und zwei wesentliche Unterscheidungen, nämlich die relative Wirklichkeit und die absolute Wirklichkeit, die in unterschiedlichen Art und Weise dann auch zu unterschiedlicher Art von Praxis führen und auch Meditationen und Anleitungen. Das heißt, mit diesen drei Fragen, da habe ich relativ lange darüber nachgedacht, decken wir ganz viel oder eigentlich beinahe alles ganz kompakt zusammengefasst dieser buddhistischen oder dieser Achtsamkeitspraxis ab, die auch diesem Embe sehr zugrunde liegt. Und ich möchte jetzt im Sinne von Ausblick in diesem Jahr, möchte ich entlang dieser drei Fragen immer wieder in die Tiefe steigen und okay, hinter dieser ersten Frage, die ja ganz einfach tönt, was steckt da alles hinten dran? Was heißt eigentlich gewahr sein? Was heißt es in meinem Alltag? Wie könnte ich das stärken und schulen? Und wahrscheinlich am nächsten Abend werde ich über diesen Punkt Gewahrsein tiefer drauf eingehen und werde anhand der sehr berühmten Lehrrede, die einige von euch vielleicht auch kennen, der Satipatthana Sutta, die vier Grundlagen der Achtsamkeit, wir sind da drin beschrieben, auf was könnte sich alles Achtsamkeit beziehen und wie schule ich diese, werde ich auf diese erste Frage eingehen und gleichzeitig dann auch so wie Fragen mitgeben. Aus dieser Lehrrede, was könnte ich mich alles fragen, die mir helfen, dran zu bleiben, mich zu erinnern. Und so können wir eigentlich hinter all diesen Fragen Inhalte, Lehrinhalte, zum Beispiel bedingtes Entstehen, Paticca-Samuppada oder dieses Rad des bedingten Entstehens, die bei mir den Achtsamkeitskurs, Rembeser-Kurs gemacht haben, die kennen das schon etwas. Das wäre zum Beispiel etwas, was man hier vertiefen kann hinter der Frage. Und so hat jede der Frage ganz viele es verästelt sich immer mehr, immer tiefer in dieses Wissen und in diese Praxis hinein. Ich möchte immer wieder ausgehen von den drei Fragen, die kann man sich relativ einfach mal merken und für sich weitere Fragen stellen und die so versuchen anhand von denen das wie strukturieren und selber in die Tiefe hinein, jeder für sich in seiner Art und Weise hinein forschen und neugierig sein. Gwunder steht da ja, ich bin Gwunder, und da, also es geht darum, diesen Gwunder weiter anzuregen und zu nutzen, und Gwunder wird geweckt auch durch Fragen, wenn ich mich frage. Und das steht hinten in dieser Idee, mit solchen Fragen zu arbeiten. Und wenn wir jetzt mal die erste Frage uns nehmen, bin ich gewahr, was wären jetzt so Möglichkeiten auf ein nächstes Mal? Wenn ich so frage, bin ich gewahr, dann könnte ich ganz viele Unterfragen stellen. Zum Beispiel, bin ich entspannt, was sehe ich, wie geht es mir, was denke ich, wie geht es anderen, was spüre ich, was tue ich eigentlich gerade, merke ich es eigentlich, was habe ich heute gemacht, was rieche ich und und. Also ich kann mir na, tausende von anderen Fragen stellen. Und die Idee wäre, dass wir uns mal fragen, jetzt auf das nächste Mal, und das könnt ihr euch vielleicht jetzt noch auf eure Karte auch vielleicht euch ein paar Gedanken machen und das vielleicht mitnehmen jetzt dann in die nächsten Wochen. Welche Fragen passen mir, und da bin, ist jeder von euch persönlich gemeint, das sind einfach ein paar Ideen, dass ihr so eine Idee habt. So, welche zwei, drei Fragen würde ich gerne in den nächsten Wochen mir selber stellen, die zu mir passen? Und diese sechs Sinnesgebiete abdecken, oder? Sehen, riechen, hören, schmecken, denken und fühlen. In der buddhistischen Psychologie, und das ist ja interessant, gibt es nicht nur die fünf äußeren Sinnesorgane, von denen wir immer sprechen, eben hören, riechen, schmecken, sondern auch in den Blick und das Spür nach innen. Welchen Fragen, was wären so für mich zwei, drei Fragen, und zu Hause habt ihr dann vielleicht noch mehr, würde ich gerne mitnehmen, würde ich mir gerne stellen in den nächsten Wochen, um dieses Gewahrsein zu fördern. Vielleicht könnt ihr euch so ein paar, dass ihr sowas habt, um nach Hause zu nehmen und sagen, okay, das wollte, habe ich mir mal überlegt heute Abend. Mit welcher Frage möchtet ihr morgen aufstehen? Wenn der Wecker klingelt, dann geht es ja eigentlich schon los. Ich schlage die Augen auf oder habe vielleicht noch zu, passe Dinge nach dem Wecker. Was wäre da die erste Frage, die ihr euch stellen könntet, um bewusst zu sein? Nicht einfach, irgendwann seid ihr im Büro und habt gar nicht gemerkt, wie. Oder irgendwo, wo ihr gerade hin müsst. Was wären so die ersten Fragen, die ich mir stellen könnte, wenn ich so durch meinen Tag gehe? Dass ich wach und präsent werde und vielleicht auch bleibe. Und die weitere Frage, die mich damit verbunden ist, und das ist eigentlich so das ganz Schwierige an dieser Achtsamkeitspraxis ja überhaupt, wie erinnere ich mich an diese Frage? Einfach ein paar Ideen, ich könnte mir ein Post-it an den Spiegel hängen, oder ich lege es auf meinen Teller schon, den ich schon hinstelle für das Morgenessen, oder ich klebe es mir an meinen PC, oder ich denke einfach daran, wenn ich die Tür zuschließe, dann stelle ich mir die Frage, irgendeine Frage, an die ich mich erinnern möchte. Wie könnte ich sicherstellen, dass ich dieses mich selber fragen und damit gewahr werden nicht vergesse? Wie mache ich das konkret? Und die Idee wäre, dass wir mit den Fragen etwas unterwegs sind, aufs nächste Mal, wenn ihr kommt oder auch nicht kommt, vielleicht dann vielleicht den Vortrag über dieses Gewahrsein, über dieses Satipatthana-Sutta, die vier Grundlagen des Gewahrseins oder der Achtsamkeit, dass ihr da wie schon mit eigenen Erfahrungen, noch mehr eigenen Erfahrungen kommen könntet. Wie mache ich das bis dann? Und wir werden es dann am nächsten Abend vertiefen. Schauen, was gäbe es da noch für Ideen, was kann man dazu sagen? Was alles ist eigentlich Gewahrsein und Achtsamkeit? Wir werden es dann durch das nochmal weiter vertiefen und vielleicht auf weitere Fragen kommen. Das wäre so die Idee, dass wir immer so mit Fragen nach den Abenden in die nächsten Wochen und Tage gehen. Ihr könnt euch zum Beispiel fragen, welche Fragen möchte ich mich beim Morgenessen, welche Fragen möchte ich mir heute stellen? Und vielleicht ändert ihr dann auch. Heute möchte ich speziell das, ich möchte zum Beispiel mal speziell auf meinem Arbeitsweg bemerken, was sehe ich eigentlich. Und mal bewusst auf der anderen Straßenseite gehen, dann sehe ich mal die Straße ganz anders oder in die andere Richtung gehen. Was sehe ich eigentlich am nächsten Tag? Was rieche ich eigentlich heute? Ganz bewusst mal riechend und wahrnehmend. Oder was höre ich? Oder welchen Gedanken habe ich auf dem Weg zur Arbeit? Nur mal diese Zeit, sich so solche Fragen zu überlegen. Und das ist uferlos, da könnt ihr euch ganz nach eurer Fassung euch das fragen, was euch auch reizt und was euch animiert. Also das wäre so das Vorgehen, das heißt, Becoming, Sein im Werden. Es geht darum, in diesem Jahr diese Balance finden zwischen aktiv mich verbessern suchen, was viele Gefahren in sich trägt, so dieser Aspekt, der aber auch wichtig ist, und es einfach lassen, dazwischen das für uns herauszufinden, indem wir uns immer wieder Fragen stellen, und die Fragen sind so strukturiert, dass sie uns eigentlich systematisch in die Breite führen, dieses großen Feldes und faszinierenden Feldes von buddhistischer Psychologie. Und wir werden auch mal immer wieder was, werde ich auch christliche Aspekte dazu nehmen oder sonstige Aspekte, rein psychologische Aspekte. Und das so zu uns zu erforschen, neugierig zu sein, neugierig zu werden. Das wäre so der, das, was wir, was ich euch offerieren möchte oder mir selber auch in diesem Jahr. Muss ich mir ja auch viele Fragen stellen. Und darum geht's. Das wäre so das, was ich heute dazu als Überblick und dass ihr so etwas spürt, wohin es geht, was ich euch heute Abend erzählen wollte, so als Ausblick. Und